Kommen zurück zum ersten Korintherbrief. Wenn Sie sich das nochmal so vor Augen durchführen, diese sechs Punkte, die ich Ihnen vorher nannte, für den Umgang auch mit Streitigkeiten, habe ich gerade in Pausen ein Gespräch gehabt, das ist unglaublich aktuell. Und wenn Sie sich das mal vorstellen, wenn das heute jemand durchführen würde nach diesem Vorgehen, das würde wohl einigen Wirbel erzeugen. Und ich möchte gerne weiterfahren mit dem Hinzoomen auf einige Problemzonen von Korinth und dann mal zu zeigen, wie man aus diesen Kapiteln auch so, das eine ist ja, man liest diesen Brief, dann die zweite Stufe ist, ich schaue mal ganz genau, wie Paulus vorgeht, wenn er ein Problem anspricht. Und das dritte ist ja dann die Anwendung auf uns und auf die aktuelle Situation. Aber Sie merken, wie hochaktuell dieser Brief ist. Und wenn Sie einverstanden sind, mache ich noch einige solcher Beispiele anhand dieses Briefes, um das Ihnen auch zu zeigen. Ich habe gestern viel über die melodische Linie gesprochen und jetzt zeige ich Ihnen ein analytisches Vorgehen, um so diese Dinge auch mit der Zeit so strukturiert herauszuziehen, so wie vorher Umgang mit Streitigkeiten. Ich bringe Ihnen ein zweites Beispiel der zweiten Problemzone. Das habe ich genannt auf dem Blatt tolerierter Inzest. Tolerierter Inzest. Und möchte Ihnen gern wiederum das an einigen Punkten klar machen, also wieder das gleiche Vorgehen anwenden und mal zeigen, wenn ich diesen Abschnitt genau gelesen habe, versuche ich dann herauszufinden, wie ist er vorgegangen, als er dieses Problem adressiert hat. Und ich finde es unglaublich spannend, solche Dinge zu machen, einmal zu gucken, also was macht er? Das Erste, was er macht, ist wiederum, in Vers 1 und 2, dass er dieses Problem in dem Sinn gleich aufbringt und auf den Tisch bringt, dass er benennt das Problem, das ist der erste Punkt, und konfrontiert. Also es ist nicht Kapitel 1 und 2, sondern Kapitel 5. Jetzt geht es um 1. Korinther, 5. Kapitel, Vers 1 und 2. 1. Korinther, 5. Kapitel. Ein zweites Beispiel, wo ich zeigen möchte, wie wir analysieren können, wie Paulus vorging. Merken Sie, das ist nicht mehr das direkte Lesen nur, sondern jetzt habe ich es ganz gründlich gelesen, jetzt bringe ich Struktur rein. Wie ist Paulus vorgegangen, wenn er eine solche Problemzone adressierte? Wie ist er vorgegangen? Jetzt zuerst, erster Punkt, wiederum Problem benennen und konfrontieren. Problem benennen und konfrontieren, Vers 1 und 2. Überhaupt hört man, also Paulus hat wiederum etwas gehört, so wie schon in 1, Vers 11. Es handelt sich wiederum um etwas, was ihm zugetragen wurde, mündlich, von Unzucht unter euch. Da wird dieses Wort Porneia gebraucht. Immer wenn Sie über dieses Wort etwas lesen, dann gibt es sehr viel Streit darüber, weil es im Griechischen so eine breite Bedeutung hat. Und diese breite Bedeutung wird dann immer gesagt, ja, das kann man doch nicht genau sagen, was dieses Wort genau sagen soll. Übrigens kommt Pornografie kommt von diesem Wort. Porneia hat eine so breite Bedeutung und dann wird immer ausgewichen. Ich sage, immer wenn es um dieses Wort geht, und das ist sehr umstritten, wenn man das im direkten Kontext hat, wie hier, ist sehr klar, um was es geht. Was ist Porneia hier? Das könnt ihr mir sagen, wenn ihr diese beiden Verse lest. Da lebt ein Mann mit seiner Stiefmutter zusammen, wie als Ehepartner, oder? Das ist Porneia hier. Also es ist keine Frage, was Porneia hier ist, sondern es wird ja gleich beschrieben. Hier bedeutet es eben das. Und Paulus setzt noch eins obendrauf, im Vers 1b, also im zweiten Teil. Er sagt, sowas ist selbst unter den Heiden unerhört. Also merkt ihr, was er macht? Er holt sozusagen hier den heidnischen externen Standard und stellt ihn daneben und sagt, also sowas ist er selbst unter den Heiden unerhört. Das hätte sogar in Korinth zumindest ein Straßengespräch gegeben, ein Geschwatz hintenrum, weil das ist ja unerhört. Und Korinth, ich möchte das jetzt nicht überbetonen, es wird immer gesagt, Korinth war eine ganz, ganz schlimme Stadt. Das stimmt, es war eine Handelsstadt. Man sagt immer von den korinthischen, also es war fast sprichwörtlich für die ganze sexuelle Ungezügeltheit, dass neue Forschungen zeigen, ja, es stimmte, aber es war wohl nicht so krass, wie es immer dargestellt wird. Die Stadt wurde von den Römern übrigens zerstört und wieder aufgebaut. Und seit dieser Zerstörung von einigen Jahrzehnten vorher, oder 100 Jahren früher, hat sich diese Stadt schon etwas gewandelt, aber sie war immer noch sehr reich, sie war Handelsstadt und es gab, wie bei vielen Handelsstädten, halt eben auch den Handel mit Menschen. Sexprostitution, Kultprostitution, das ist sicher so, ja. Also selbst nach heidnischem Standard war das eine Unerhörtheit. Und dann sagt er noch etwas in Vers 1 und in Vers 2. Er sagt, irgendwie habt ihr auch ganz speziell reagiert darauf, dass ihr in eurer Gemeinde einen Fall habt, den selbst ihre Nachbarn darüber schwatzen. Er sagt, statt Leid zu tragen, bildet ihr euch noch irgendwas drauf ein? Also könnt ihr euch das vorstellen? Ist schon ziemlich dick, was der Paulus sagt. Sie hätten Leid tragen sollen und jetzt, das wiederholt er mehrmals im Kapitel, es zieht sich durch im ganzen Kapitel, was hätten sie mit diesem Mann tun sollen? Was steht hier? Es steht bei mir, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Dieser Ausdruck wiederholt sich in vielen Schattierungen durch dieses Kapitel. Vers 5 zum Beispiel sagt er, dass er den Auftrag gibt, diesen Mann dem Satan zu übergeben. Vers 5, oder? Also aus der Mitte hinaus tun, dem Satan übergeben.
Erläutern Sie noch, was jetzt damit gemeint ist?
Ja, ja, ja. Ich zeige jetzt erstmal, was so betont wird in diesem Kapitel. Dem Satan übergeben. Dann steht in Vers 9, dass er bereits in einem früheren Brief geschrieben hat, sie sollen keinen Umgang haben. Das schreibt er auch. In Vers 11 steht am Schluss, mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Und Vers 13 nochmals, tut den Bösen, was steht? Aus eurer Mitte hinweg. Genau. Also ihr merkt, das zieht sich dann durch, aber es beginnt schon in den ersten Versen. Wisst ihr was, wenn was Unangenehmes ist, was die Bibel sagt, dann haben wir so die Tendenz, so schnell darüber wegzuschleifen, ne? Und sagen, ja gut, 5. Kapitel, ja, es war schon tragisch, aber schlagen wir das 6. auf. Das ist wieder was. Nee, jetzt gehe ich mal hin. Und genau diese Stellen interessieren mich. Und D.A. Carson, ein Neutestamentler, sagt immer, und das hat mich so beeindruckt, er sagt, Stellen, die mich irritieren, die mir Probleme bereiten, von denen ich eigentlich gerne weg möchte, da schreibe ich alles raus, was mich eigentlich irritiert. Und bei dir, Martin, wäre es zum Beispiel der Vers 5. Na, was heißt jetzt dem Satan übergeben? Und dann sagt Carson nicht nur, dann gehe ich und schaue alle Kommentare durch, was die sagen dazu. Das ist auch ein guter Weg, ist auch geistlich. Aber er sagt, das Erste, was ich mache, ich nehme sie mit in mein Gebet. Haben Sie das schon mal gemacht? Verse, die Sie unglaublich stören, gründlich zu lesen, alles rauszuschreiben, was Sie irritiert, und dann diese ins Gebet mitzunehmen und mal zu fragen, was möchtest du mir eigentlich sagen? Wo möchtest du, an welchem Punkt möchtest du in meinem Leben und in meinem Gottesbild zu schleifen beginnen? Und denken Sie, dass das Paulus einfach macht, weil er die Korinther fertig machen möchte? War das die Haltung von Paulus? Er möchte sie nun fertig machen? Nein. Er ist überzeugt von der Gnade und er sagt, diese Gnade wird euch bis zum Ende tragen. Aber das heißt nicht, dass er gesagt hat, also weil er die Gnade Jesu euch bis zum Ende tragen wird, schließen wir mal alle die Augen und schauen nicht, was ist. Nein, dieses Bewusstsein gab ihm die Kraft, genau hinzuschauen. Also in diesem 5. Kapitel haben wir immer wieder den Ausdruck, der übrigens aus dem Alten Testament kommt, jemanden aus der Mitte hinwegtun. Wenn Sie mal im Alten Testament in der Tora lesen, sehen Sie oftmals bei Sünden, zum Beispiel im 3. Buch Mose, da steht, dass der Betreffende aus der Mitte ausgeschnitten, steht das Wort im Hebräischen, ausgerottet werden soll aus eurer Mitte. Das ist, Paulus spielt ganz klar auf diese alttestamentlichen Stellen an. Nun war das im Alten Testament in der Theokratie, in der Gottesherrschaft in Israel so, dass tatsächlich Todesstrafe stand auf bestimmten Vergehen. Wobei, wenn man das Alte Testament ganz genau liest, gab es eigentlich nur zwei Dinge, auf denen Todesstrafe wirklich dann vollzogen wurde. Das war der Mord und das war genau diese Sexualdelikte. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, im Neuen Testament hier sagt Paulus, was soll die Gemeinde tun? Soll die Gemeinde einen solchen Mann steinigen? Ich sage jetzt ganz absichtlich so politisch unkorrektes Zeug, weil zum Teil kommen ja die Leute und sagen, ihr Christen, ihr habt ja schon grausame Dinge da. Was hat der Paulus gesagt? Man soll ihn steinigen? Nein. Sondern, was sollen wir machen? Ausschließen. Ja, mehr. Also er sagt, nicht mit ihm essen, keinen Umgang haben und hinaustun. Das ist die maximale Befugnis einer Gemeinde. Mehr liegt nicht drin als ausschließen. Ich komme gleich, muss noch einen Satz fertig machen. Habt ihr gemerkt, mit diesen Wörtern drinnen und draußen, es gibt drinnen und es gibt draußen, das ist auch ein Schlüsselwort in diesem Kapitel. Nun muss mir einer sagen, wie das heute sich umsetzen lässt, wo es kein Drinnen und kein Draußen mehr gibt. Klammer geschlossen, wir sind ja immer beim ersten Punkt. Maxi, du hast noch eine Frage gehabt.
Ja, ich wollte dazu sagen, dass letztendlich die Gemeinde nicht richtet, sondern sich selbst nur schützt. Die schützen sich davor, selber damit zu kommen.
Puh, sehr gut. Das aktiv Mitdenken, na, genau. Also, Paulus, sehr wichtiger Gedanke, Maxi sagt, die Gemeinde schützt sich, sie richtet nicht, Gott richtet. Und die Gemeinde schützt sich, wenn sie sich Abstand nimmt und einen solchen hinaustut. Auf jeden Fall sagt ihr, ihr seid schon sehr seltsam, ihr bildet euch noch was drauf ein und merkt gar nicht, was ihr da macht. Und offenbar war es auch so, das ist jetzt noch die Hinzufügung in Vers 3 und 4, da war immer ein Problem zwischen den Korinthern und dem Paulus. Was machen Sorgenkinder, wenn der Vater weg ist? Dann toben sie sich aus. Ne? Das war immer das Problem zwischen Korinth. Ja, im zweiten Brief haben sie gesagt, in 2. Korinther 10, also wenn er weg ist, dann kann er ganz krass schreiben. Na, dann kommt er so richtig rüber und so. Aber sobald er bei uns ist, ist er schwach und verächtlich. Das war immer so ein Problem. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, einen solchen schweren Heavy-Fall anzusprechen. Das war für Paulus nicht ganz einfach. Aber er hat gesagt, dass er den Betreffenden, er ordnet an, dass er den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, und es ist genau dieser Jesus Christus, der eben diese Gnade verleiht und bis am Ende bewahrt, im Namen dieses Herrn Jesus Christus einen solchen Menschen dem Satan zu übergeben. Es gibt nochmals eine ähnliche Stelle, Martin, in 2. Timotheus 1, womit Menschen, die nicht umkehren wollen, sondern in ihrer Sünde verharren, und dort handelt es sich nicht um einen sexuellen Fall, sondern um ein Lehrproblem, dass ein solcher dem Satan zu übergeben. Und jetzt möchte ich genau auf das eingehen, was du vorher gesagt hast. Die Gemeinde ist ein von Gott bestimmter Schutzraum. Und das wird viel zu wenig beachtet. Es wird nur oft auf das Negative fokussiert, aber eigentlich bedeutet das umgekehrt, die Gemeinde ist Gottes verordneter und definierter Schutzraum für diejenigen, die ihm gehören und natürlich solche, die ihn suchen. Klar. Verstehen Sie das? Und jetzt stellen Sie sich vor, dass in diesem Schutzraum Leute Raum haben, nicht Leute, die gebrochen sind und nicht Leute, die strauchen. Wir strauchen alle. Wir werden von Fehltritten übereilt, Galater 6, Vers 1. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, um Menschen, die sich dem Gesetz Gottes widersetzen, und zwar nicht, nachdem sie ermahnt worden sind, auch nachdem sie ermahnt worden sind und einfach darin verharren. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein riesiger Unterschied. Und hierum geht es. Da müssen wir auch genau sein. Und das dem Satan übergeben bedeutet nun, dass im Moment, wo eine solche Person diesen Schutzraum verlässt, der Herrscher von draußen Satan ist. Das ist ein Verlassen der Schutzzone. Und im 2. Timotheus 1 sagt Paulus auch noch, dass das auch Gott dadurch eine Absicht verfolgt, diesen Menschen, wenn er wiedergeboren ist, wieder in diesen Schutzraum zurückzutreiben. Verstehen Sie die Systematik? Das geht es. Es geht, das Ziel solcher Maßnahmen ist immer die Wiederherstellung. Gott hat selbst Satan genauso viel Spielraum gegeben, wie ihm zusteht. Und wenn eine Gemeinde jemanden hinaustut, dann ist es, um die Herde zu schützen. Und wenn eine Gemeinde das nicht tut, dann schützt sie die Schwachen nicht drin. Das ist die Botschaft von Paulus. Und wir drehen es um und sagen, wie kam Paulus nur und dieser... Nee. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das geht in genau das gleiche Thema wie gestern Abend. Es geht darum, dass Paulus sagt, um die Herde zu schützen, übergeben wir diesen Menschen dem Satan, und wenn er wiedergeboren ist, treibt es diesen Menschen in den Schutzraum zurück. Ich habe solche Fälle erlebt, wo Menschen herausgeworfen wurden, wirklich nach unter Tränen, und es ist eine riesige Prüfung gewesen für die gesamte Gemeinde, und der Mann kam zurück. Ich kann mich an dem Tag erinnern, es ging nicht um einen Sexualdelikt, sondern um einen Betrug und um Habsucht. Und der Mann kam zurück und hat Buße getan. Und ich kann euch sagen, dieses öffentlich Buße tun, wenn ein Schaf zurückkommt, wir haben alle geweint. Wir haben gesagt, das hat uns so dermaßen geheiligt, dass jemand zurückgekommen ist. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und leider machen wir es nicht mehr in den Gemeinden, weil wir ein ganz anderes, politisch korrektes, säkulares Verständnis haben und gar nicht mehr verstehen Gottes Idee des Schutzes und der Zurechtweisung und der Wiederherstellung. Das steht hinter diesem 1. Korinther 5. Also Paulus konfrontiert erstens, zweitens, er spricht das Urteil aus, er übergibt ihn dem Satan, also diesem aus diesem Schutz der Gemeinde hinaus. Drittens, er gibt ihnen wiederum ein Bild, das unterstützt schon, hat er vorher schon gemacht, jetzt macht er es wieder. Er nimmt nämlich das alttestamentliche Bild des Sauerteiges und des Passafestes. Am Passafest musste man allen Sauerteig aus dem Haus raushaben und mit ungesäuerten backen. Und das Spannende ist ja, was er hier verweist, er sagt, tut das Böse hinaus, sagt er. Vers 8 wendet er es gleich an. Mit diesem Sauerteig ist diese Bosheit und Schlechtigkeit gemeint. Das meint nicht, dass eine Gemeinde sündlos ist. Blödsinn, sicher nicht. Sondern es geht um dieses willentliche Festhalten an Sünde nach Zurechtweisung der Gemeinde. Und darum geht es hier. Und diesem Festbleiben, in diesem Verharren in Bosheit. Und Sie können, das Bild ist ja wunderbar. Was ist, wenn ein wenig Sauerteig drin ist? Wird dann der Sauerteig weg sein, sondern der breitet sich aus. Verstehen Sie dieses Bild? Gott hat uns wunderbare Bilder gegeben, hat gesagt, das Problem ist, wenn du diesen Sauerteig drin lässt, dann ist es nicht so, dass er irgendwann wieder geheiligt wird, sondern der Rest geht kaputt. Verstehen Sie dieses Bild? Und das ist ja genau dieses Bild des Schutzes, was Gott hier auch sagt. Und dann sagt er, also erstens diese Konfrontation, zweitens das Urteil, drittens dieses Bild, das unterstützen soll, die Idee dahinter, und dann viertens die Klärung von Missverständnissen. Sehr oft sind bei heiklen Fällen Missverständnisse programmiert. Und auch so war es bei den Korinthern, dass sie sagten, ja, also Paulus, wenn du sagst, wir sollen mit solchen Menschen keinen Umgang haben, und jetzt schauen wir mal in unserer Stadt rum und schauen mal, was bei unserem Nachbarn so läuft, dann muss ich dir sagen, Paulus, du bist irgendwie weltfremd. Das ist doch Standard hier. Nee, Paulus hat am Anfang gesagt, das war nicht Standard, was hier bei euch läuft. Noch nebenbei gesagt. Aber er sagt, nein, es geht nicht darum, dass ihr überhaupt keinen Umgang mit solchen Menschen haben sollten. Sicher nicht, sondern es geht darum, den Umgang mit diesen Menschen, der sich zu euch bekennt und sagt, er ist Christ und in dieser Sünde bleibt. Weil das macht eure Gemeinde kaputt. Da geht ihr des geistlichen Segens flöte. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen, sagt er in Vers 10. Wenn man gar keinen Umgang mit solchen Menschen, dann sicher nicht. Er sagt ja in Kapitel 6, Vers 11, zählt er einige auf, 6, Vers 19 und 11, Unzüchtige, wieder dieses Wort, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Homosexualität auch angetönt, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Und dann sagt er, und solche sind etliche von euch gewesen. Also bei euch hat es ehemalige Räuber und Habsüchtige und genau all das. Das geht es ja nicht, aber es ist Vergangenheitsform. Ihr seid gereinigt worden. Die Gemeinde ist ja ein Ort für begnadigte Sünder. Das geht es nicht, sondern es geht um jemanden, der sich dazu bekennt und aber dann festhält, einen offensichtlichen Widerspruch zu Gottes Ordnung lebt. Als Erklärung von Missverständnissen, vierter Punkt, und letzter Punkt, bekräftigtes Urteil ab Vers 11. Jetzt habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt, also die soziale, auch den sozialen Kontakt abzubrechen, eben genau aus diesem Gedanken, nicht um zu sagen, wir sind besser als ihr, das ist nicht Arroganz. Also eine Gemeinde, die dieses Prinzip anwendet und die geistlich ist, die macht es unter Weinen. Die macht es unter äußerster Trauer und die betet jeden Tag wie verrückt, dass diese Person durch Gottes Gnade wieder zurückgetrieben wird. Was gehen mich die an, Vers 12, die außerhalb der Gemeinde sind? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Drinnen, draußen. Viele sagen heute mit den Gemeindekonzepten, das braucht es gar nicht. Man muss nicht unterscheiden. Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Das ist genau wieder dieses Gedankengut von Paulus pervertiert. Natürlich gibt es drinnen und draußen. Darum ist für mich Gemeindemitgliedschaft absolut wichtig. Es gibt ein Buch mit diesem Titel, Gemeindemitgliedschaft. Habe es gerade letztens rezensiert. Wichtiges Buch. Die außerhalb sind, die richtet Gott. Und hier ist euer Bereich, tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also Konfrontation, Urteil, unterstützendes Bild, Klärung von Missverständnissen, bekräftigtes Urteil. 1. Korinther 5. Wann haben Sie das letzte Mal eine Predigt zu diesem Kapitel gehört? Ja, ja. Sehr gute Frage. Es gibt viele Detailfragen. Ne? Ich habe jetzt nur mal so den groben, es bezieht sich auf das in der Gemeinde genau. Also es ist ja nicht so, dass dann in der Herkunftsfamilie, da ist man ja auch, sehr wichtige Frage, genau. Es bezieht sich auf die Gemeinde, ja. Mhm. Und es, was, ja, du. Nochmals die fünf Punkte. Ja. Konfrontation. Urteil, unterstützendes Bild, Klären von Missverständnissen, und dann bekräftigtes Urteil. Er wiederholt es nochmals am Schluss. Mein Ziel ist heute nicht, dass Sie alles in allen Details mitbekommen, sondern ich möchte Ihnen heute vor allem so die Art mitgeben, wie kann man aus dem Vorgehen von Paulus Dinge lernen. Das ist ganz wichtig, gerade in diesem sogenannten Problemschreiben, dieser erste, oder ein Situationsproblemschreiben, da kann man wunderbar lernen, wie Paulus denn mit einem Problem umgegangen ist. Das ist wunderbar. Ich bin mich gerade innerlich am Fragen, welches ich noch nehmen soll. Wir haben noch für eines Zeit und ich glaube, es ist auch gut, heute bei dem zu bleiben, dass wenn Sie nachher den Korintherbrief lesen, können Sie mit dieser Brille auch die anderen Probleme mal noch analysieren, mal schauen, was sagt er da eigentlich so genau? Ich bin innerlich noch etwas am Werweisen, welches ich noch nehmen soll. Ich nehme noch ein ganz anderes, ne? Spontan entscheid. Ich nehme mal noch Geistesgaben. 1. Korinther 14. Korinther 14 gehört wie andere Kapitel zu den meist umkämpftesten Zonen des Neuen Testamentes. Und es ist immer gut, wenn wir wissen, dass es sich um meist umkämpfte Zonen handelt, wenn wir uns nicht gleich Kopf runter und das ist meine Meinung und durchs Kapitel durchrasen, sondern dass wir mal zuerst einen Blick öffnen und sagen, oh, da wurde schon gekämpft. Was waren denn so die Ergebnisse dieses Kampfes? Ich habe sehr oft erlebt, dass Menschen gerade in den Text einsteigen und sagen, aber weißt du, Vers 3 steht das und das und das bedeutet das und das. Und dann weiß ich immer, die Person ist schon ganz tief drin und möchte sich einfach verteidigen sozusagen. Gerade bei solchen Kapiteln ist es wichtig, einmal einfach aufs Kapitel zu gucken. Und dann, und das ist sehr wichtig, das ermutige ich immer wieder dazu, wenn es solche Kapitel gibt, auch mal ganz zu gucken, ja, wenn die schon früher drüber gestritten haben, könnte Gott uns ja was lehren durch die früheren Streitigkeiten. Ne? Das heißt, ich bin mal ganz locky-flocky hingegangen und habe Folgendes gemacht. Habe die Internetseite eines Mannes aufgesucht, den ich unglaublich schätze. Sam Storms heißt er, ist ein Theologe in Oklahoma. Hat ein wunderbares Buch zu James Packer, einem meiner Glaubensvorbilder, geschrieben. Ein wunderbares Buch, A Packer on the Christian Life. Ich liebe dieses Buch und ich habe dann auch schon einige Male, wenn ich nach Dingen suchte, die so umstritten waren, wie zum Beispiel Römer 7. Römer 7 ist ein unglaublich umstrittenes Kapitel in der Bibel. Von wem spricht Paulus in Römer 7? Spricht er von sich selbst? Und wenn von sich selbst, als er von Gott schon erneuert worden war oder als er noch nicht war? Und Sam Storms hat zu diesem Kapitel einen wunderbaren Aufsatz geschrieben und hat genau das gemacht, was uns so fehlt bei solchen Streitigkeiten, einfach mal die verschiedenen Möglichkeiten nebeneinander zu stellen, die Grenzen zu benennen. Es gibt ja auch dann Grenzen der Möglichkeiten, nämlich vom Bibelverständnis grundsätzlich. Also wenn historisch kritische Dinge reinkommen, dann müssen wir die einfach, dann schließe ich die mal aus. Aber innerhalb dieses Spektrums mal die verschiedenen Möglichkeiten aneinander gegenübergestellt, also in Römer 7 zum Beispiel, ja, was Paulus oder was nicht Paulus. Und dann alle Argumente dafür, dagegen einfach mal durchgekaut und dann gesagt, ja, in welchem Zustand, bekehrt, nicht bekehrt, und dann gesagt, wer war dafür, was dagegen, und dann am Schluss, so wie es sich gehört, hat er eine saubere Schlussfolgerung geschrieben, wie er zu seiner Überzeugung kommt. Das finde ich ein sauberes Vorgehen. Und es ist schade, dass wir immer wieder um Dinge kämpfen und so tun, wie wenn noch nie jemand darum gekämpft hätte. Es haben andere schon gekämpft zu diesen Kapiteln und hat sehr gute Abhandlungen auch gegeben. Sam Storms ist, ist auf diese Frage anderer Meinung als ich. Und darum habe ich extra Sam Storms genommen für 1. Korinther 14 und habe mir alle seine Predigten sorgfältig durchgelesen zu 1. Korinther 14 in Vorbereitung jetzt auf diesen Kurs. Das heißt, ich empfehle Ihnen, wenn Sie um Dinge ringen, dass Sie sich auch mal die anderen Standpunkte ansehen, wirklich mal an die anderen Standpunkte, aber ich muss fairerweise hinzufügen von einem Menschen, der sie auch wirklich biblisch begründet. Weil ich schaue dann immer nach Folgenden. Ich schaue nach drei Dingen. Erstens blicke ich immer auf die Biografie. Sam Storms, wenn er 1. Korinther 14 auslegt, beginnt mit seiner Biografie. Und das finde ich unglaublich hilfreich. Er sagt, was waren denn die entscheidenden Ereignisse, die mich zu meiner Überzeugung geführt haben? immer wenn jemand das so verschleiern will, ist es für mich schon mal grundsätzlich suspekt. Wir müssen immer schauen, woher kommt jemand? Was war der Weg Gottes mit dieser Person? Was waren dann die Erlebnisse? Er beginnt mit dem, ganz offen und ganz ehrlich. Und natürlich kann man nicht dabei stehen bleiben. Ist übrigens auch gut, bei jedem Therapeuten, bei jedem Seelsorger, bei jedem Philosophen zu gucken, wie war die Biografie? Das interessiert mich immer. Zweitens gucke ich auf die Pfeiler. Was meine ich damit? Was sind die tragenden Argumente? Pfeiler sind tragende Argumente. Und diese tragenden Argumente, Pfeiler meine ich, so die wenigen Stützen, die ein ganzes Haus, ein ganzes Auslegungshaus halten. Das heißt, es gibt einige wenige tragende Argumente und ich frage auch Theologen immer, wenn sie mir etwas glaubhaft machen wollen, sagen mir, mich interessieren die Details vorerst nicht, sag mir deine 3, 4 tragenden Argumente. Was stützt dein Haus von 1. Korinther 14? Was sind deine 2, 3 exegetisch tragenden Instrumente? Du musst mir kein Buch bringen, jetzt schauen wir 1. Korinther 14 an und dann sagst du mir, von welchen tragenden Argumenten gehst du hier aus? Ganz wichtig. Und es ist eine Disziplin, die uns fehlt, weil wir sehr gerne dazu neigen, heute in dem postmodernen Zeitalter, dass jeder halt das machen kann, was er will und das glauben kann, was er will. Es ist eh alles dasselbe. Sieht man ja, überhaupt nicht, natürlich nicht, sondern es hat schon Auswirkungen aufs Leben. Aber die Haltung ist so, ja, wenn du das haben willst, machst du das, wenn nicht. Aber das ist ja nicht diese ringende Haltung. Ich habe diese ringende Haltung im Sinne von, wenn ich Sam Storms lese, seine Auslegung konsultiere, möchte ich sorgfältig nicht nur seine Biografie bedenken, sondern ich möchte die Stellen auch bedenken, auf denen sein Auslegungshaus ruht. Und das Dritte ist, ich möchte sorgfältig bedenken, welche Abzweigungen er nimmt. Was meine ich mit Abzweigungen? Es gibt dann aufgrund dieser tragenden Pfeiler einige Stellen, die sehr entscheidend sind. Sehr entscheidend, wie man das Kapitel auslegt. Ich mache Ihnen ein Beispiel jetzt, ne? Anhand dieses Kapitels. Es ist sehr umstritten, was in 1. Korinther 14 mit diesen Sprachen oder Zungenreden gemeint ist. Unglaublich umstritten. Und dann muss man sagen, was ist denn die Abzweigung, was ist der Pfeiler? Ein Pfeiler ist folgender. Schlagen Sie mit mir Apostelgeschichte 2 auf. Ich führe Sie jetzt auch in Methodologie ein, die ich selber umsetze, um schwierige Abschnitte auch mich denen zu nähern. Apostelgeschichte 2 ist der Pfingsttag, der Heilige Geist kommt und er bekräftigt sein Kommen mit Zeichen und Wundern. Und eines dieser Zeichen war folgendes, sie redeten in Zungen oder Sprachen. Und da ist ja schon die Frage, was dieses Wort bedeutet, wie es nun richtig übersetzt ist. Nun steht aber, dass sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden. In Vers 4, Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie begannen in anderen Sprachen zu reden. Und dann steht in den nächsten Versen, dass aus allen möglichen Ecken und Flecken des Römischen Reiches Menschen da waren, ab Vers 9, 2 Vers 9 und 10 und 11. Steht, was das alles für verschiedene Gegenden waren. Und Vers 8 steht dann, weshalb hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache reden? Also offenbar waren diese anderen Sprachen Sprachen, die wirklich existierten und die die anderen verstanden. Können Sie mir folgen? Oder es steht ja hier. Und dann auch nochmals Vers 11 am Schluss. Wir hören sie die großen Taten Gottes verkündigen. Also wir hören, es waren andere Sprachen. Es waren Sprachen, die die anderen verstanden, Dialekte auch. Und der Inhalt war, dass sie die großen Taten Gottes verkündigten. Das ist mal Apostelgeschichte 2. Nun gehen wir zurück zu 1. Korinther 14. Jemand, der davon überzeugt ist, dass in Gemeinden Zungenrede eine wichtige Gabe ist, der kommt nicht darum herum, in Vers 14 zu definieren, Kapitel 14, Vers 2 zu definieren, was es bedeutet, wenn Paulus schreibt, wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Also gibt es eine Möglichkeit, hier eine Abzweigung zu wählen und zu sagen, hier in 1. Korinther 14 ist eine andere Art von Sprachenrede, gemeint. Da ist jemand, der in einer unverständlichen Sprache, die niemand versteht, zum Heiligen Geist spricht. Oder? Für Gott spricht, das steht ja hier. Also, das Zungenreden ist ein unverständliches Reden zu Gott hin, zur persönlichen Erbauung. Na, nicht ganz. Das steht dann, das muss man dann auch wieder Vers 3 nehmen. Er redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, hier kommt's, erbaut sich selbst. Also, ein Pfeiler dieser ganzen Auslegung des Kapitels ist, was ist hier mit Sprachenrede gemeint? Ist es wie in Apostelgeschichte 2 eine verständliche Sprache? Oder ist es, wie es hier Paulus eher, könnte es hier eine andere Art sein, die jemand spricht für sich selbst zur eigenen Erbauung zu Gott? Okay, also ich mache ja nicht die Auflösung zu allem, sondern ich zeige, wo die Problematik liegt. Also, aber hier, das ist eine Abzweigung, das ist ein Stütz, da muss jemand eine saubere Aussage dazu machen. Und immer wenn die Menschen dann ganz schnell über diese Verse weggehen, sage ich, Moment, jetzt hast du gerade eine Abzweigung nicht genau erklärt. Du bist mit 130 in die Abzweigung gefahren und niemand konnte sich genau überlegen, warum du jetzt rechts und nicht links durchgegangen bist. Lass uns nochmals an die Abzweigung zurückgehen und erklär mir doch mal, warum hier in 1. Korinther 14 eine unverständliche Sprache in der Apostelgeschichte 2 eine verständliche Sprache war, weil in Apostelgeschichte kommt die Sprachenrede noch zweimal vor, in Apostelgeschichte 8, also es kommt dreimal vor übrigens, Apostelgeschichte 2 am Pfingsten, in Apostelgeschichte 8, als das Evangelium in den zweiten Kreis gelangt, nach Judäa und Samaria, und es kommt nochmals vor in Apostelgeschichte 10, als das Evangelium zu den Römern kommt, bis ans Ende der Welt. Also es kommt an drei strategischen Punkten vor. Nee, es kommt noch ein viertes Mal vor, Apostelgeschichte 19, mit den Jüngern Jesu, die sprechen auch noch in Sprachen. Also viermal kommt es vor. Okay, also ein Ding ist, dem muss man jemand erklären, zwischen Apostelgeschichte 2 und 1. Korinther 14, was heißt in Sprachen reden? Ist das eine unverständliche Sprache für sich selbst, zu Gott, was einige behaupten, die eine Abzweigung wählen. Und die nächste Frage ist dann, wenn es unverständlich ist und um die großen Taten Gottes geht, wenn es in der Gemeinde praktiziert wird, dann muss es ausgelegt werden. Das ist die Argumentation von Paulus. Da sind mit mir die meisten einig, die die Bibel genau lesen. Es sind lange nicht alle einig, aber die Bibel ernst nehmen in diesem Abschnitt, sind sie mit mir einig, dass sie sagen, wenn es in der Gemeinde geschieht, muss sie übersetzt werden. Übersetzt im Sinne von, dass die anderen erbaut werden. Das wäre dann die Argumentation von Paulus, weil es geht im ganzen Kapitel darum, dass die Gemeinde erbaut wird. Und das Argument ist ja gerade gegen die Korinther, die sagen, ich mache alles für mich. Sie gingen sogar zum Abendmahl mit ihrem eigenen Essen und sagten, das ist für mich, ich fresse mich voll, der andere, es geht mich nichts an. Das war das Problem der Korinther. Und jetzt sagt Paulus, Moment, also es geht um die Erbauung des anderen. Es geht nicht darum, dass ich gut gegessen habe. Das ist ja das Argument in 1. Korinther 14. Solche Dinge, die überlege ich. Und ich stecke nicht den Kopf in den Sand und sage, ich habe schon meine vorgefasste Meinung, sondern ich gehe diese Punkte sauber durch. Und immer wieder betend und händeringend und auch im Bewusstsein, dass sich mein Standpunkt ändern könnte innerhalb gegebener Grenzen. Und Sam Storms, muss ich zugeben, macht das sehr transparent und nachvollziehbar und sagt zum Beispiel am Schluss auch, wie handhabt er dann das Zungenreden in seiner Gemeinde. Hat mich tief beeindruckt, wie er es macht, auch wenn ich anderer Meinung bin. Genau. Maxi?
Kann man dieses Weissagen auch übersetzen im Heiligen Geist predigen?
Das ist dann die nächste Frage. Es gibt noch viele andere Fragen. Ich kann nicht alle Fragen heute klären, sondern ich reize sie an. Also wenn Sie jetzt weglaufen und sagen, nach diesem Morgen haben wir noch viel mehr Fragen als vorher, sage ich, sauber, Ziel erreicht. Sehr gut. Halleluja. Endlich haben die Leute wieder Fragen. Genau das habe ich am Sonntag gesagt. Jetzt könnt ihr nachher weiter forschen. Es gibt wunderbare Hilfsmittel dazu, um das zu tun. Und das Erste ist mal, sich diese Fragen aufzuschreiben. Eine hat Maxi gerade gesagt. Was bedeutet denn Weissagen? Das ist ein weiteres Thema. Da gibt es auch ein Spektrum. Du hast gesagt, durch den Heiligen Geist predigen ist tatsächlich eine Möglichkeit hier. Das heißt, dass ich das Wort Gottes zu spreche, auslege und dass der Heilige Geist in dem Moment das anwendet bei einer Person. Eine sehr gute Möglichkeit, dieses auszulegen. Und es gibt natürlich noch andere Meinungen. Genau. Und jetzt bin ich kurz vor Mittag und ich weiß, dass die Küche pünktlich sein möchte. Ich weiß auch, sie sind jetzt ziemlich abgefüllt. Ich habe heute Morgen Folgendes gemacht. Ich habe ihnen sie versucht, an die melodische Linie des Briefes heranzuführen. Habe ihnen gezeigt, um was geht es denn, Paulus? Die Beziehungsgeschichte so skizziert, das war der zweite. Und dann habe ich ihnen drei Beispiele gegeben, wie sie mit analytischem Lesen vom Vorgehen von Paulus lernen können. In einem Problemschreiben wie dem ersten Korintherbrief. Ich bete noch mit uns. Ich bete zwei Verse aus dem ersten Korinther, 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Geschwister, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und 16, Vers 13, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Amen. Und nun geht's zur körperlichen Stärkung.
Ja, zuerst nochmal Dank. Unser Werkzeugkoffer wird immer reicher an wunderbaren Werkzeugen, auf differenzierten Werkzeugen zum ganz, ganz herzlich danke. Und für die, die von außen kommen, heute Mittag ist hier ein stiller Nachmittag. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, Dr. Meyer musste leider ins Krankenhaus und einen Bruch operieren lassen. Das also ganz unvorhergesehen. Es tut ihm sehr leid, seine Frau und er lassen herzlich grüßen. Und wir haben das große Geschenk, dass Familie Strebel flexibel sein kann diese Woche und Dr. Strebel die Einheiten von Dr. Meyer übernimmt. So geht es morgen weiter mit dem zweiten Korintherbrief und am Freitag mit dem Hebräerbrief. Sagen Sie es auch anderen weiter. Ja.